Hallo, hier ist das Pudelskern mit David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Wir sprechen heute über gute Laune im Kollektiv mit zwei sehr fröhlichen Gästen.
Thomas Burhorn ist der Gründer der Techno-Brass-Band Meute. Die spielen 160 Konzerte im Jahr überall auf der Welt. Und wir freuen uns sehr, dass er heute trotzdem die Zeit gefunden hat, zu uns ins Pudel-Hauptquartier zu kommen. Dominik Däuber ist aus der Schweiz angereist. Er managt dort das Musikkollegium Winterthur.
Das ist ein Orchester mit sehr langer Geschichte. Es hat sich 1629 gegründet, Meute in 2015. Beide Ensembles kleiden sich gerne traditionsbewusst. Das Orchester spielt meistens im Frack und Meute in roten Uniformen mit Applikationen.
Wir haben zusammen überlegt, wie man in den Flow kommt. Ein Zustand, in dem man vollkommen in einer Tätigkeit aufgeht und bei dem sich dann alles mühelos anfühlt und man die Zeit vergisst. Wir haben über Führung, heiter Scheitern und Rituale vor und nach dem Konzert gesprochen und darüber, warum gegenseitiges Vertrauen in Orchester und Band so wichtig, aber auch sehr, sehr viel Arbeit ist. Es war ein sehr offenes Gespräch und wir hoffen, ihr könnt viel daraus mitnehmen.
Hinweis, die nächste Folge nehmen wir live mit Publikum auf, am 19. September in der Staatsoper Hannover. Da wird es um Wagners Parsifal, um Klimakleber und Männlichkeitsbilder gehen. Und wir sprechen mit dem Regisseur Thorleifur Örn Arnason und dem Philosophen Florian Werne. Wenn ihr in der Nähe seid, kommt also gerne vorbei. Ansonsten könnt ihr das Gespräch natürlich in der nächsten Folge bei uns nachhören.
Falls bei euch Fragen entstehen oder ihr einfach mal loswerden wollt, was ihr dem Pudel immer schon mal sagen wolltet, schreibt uns gerne, zum Beispiel an hallo@despudelskern.de. Und jetzt wünschen wir euch viel gute Laune beim Hören von Des Pudels Kern mit Thomas Burhorn von Meute und Dominik Däuber vom Musikkollegium Winterthur.
Ist denn eure Laune heute so?
Gut, sehr gut.
Meine auch, ich freue mich, euch zu sehen.
Kaffee ist da, gute Leute.
Könnt ihr das für euch definieren, was gute Laune heißt?
Gute Laune würde ich verbinden mit Zufriedenheit, Fröhlichkeit und Gelassenheit und Ausgeglichenheit.
Im Flow zu sein, wenn alles so nacheinander irgendwie sich gut einfügt, dass es Wendungen gibt, die irgendwie auch unerwartet sind, aber auch was Neues bringen. Andererseits ist es manchmal auch toll zu wissen, dass man was Schwieriges gelöst hat. Auch das kann irgendwie gute Laune bringen. Aber so im Flow zu sein, glaube ich, das ist so ein gute Laune-Moment, wenn einfach die Dinge einfach so passieren, wie sie passieren müssen.
Ich hatte tatsächlich, bevor du es ausgesprochen hast, das Wort Flow direkt auch im Kopf. Und ja, sehe das eigentlich ganz ähnlich, dass Flow was damit zu tun hat. Aber ich habe auch gelernt, dass Flow eben was damit zu tun hat, also mit so einem Mittelweg zwischen Überforderung und Unterforderung. Also wenn man die ganze Zeit dann nur das macht, was man kann, und gut kann, dann wird es ja auch irgendwann langweilig. Also so die überraschende Wendung oder die besondere Herausforderung gehört natürlich auch dazu, dass man dann irgendwann mal sagen kann, diese Herausforderung haben wir bewältigt oder das haben wir jetzt geschafft. Gemeinsam am besten noch. Und dann kann man sich darüber freuen. Das braucht man ja auch irgendwie, damit es nicht so langweilig wird und so ein Trott wird.
Wir sind ja beim Pudel dem Flow so ein bisschen auf der Spur. Das Thema ist schon ein paar Mal auf dem Tisch gelandet und wir hatten Leute, die gesagt haben, ja, Flow ist was, das kann man nicht beeinflussen. Das passiert einfach, stellt sich ein und dann ist man glücklich, wenn es kommt. Seht ihr das auch so oder denkt ihr, man kann eigentlich auch was dafür tun, dass man in diese Flow-Zustände kommt?
Ja, ich glaube, wir brauchen andere Menschen dazu. Ich glaube, keine Künstlerin kann irgendwie einfach nur irgendwie für sich alleine komponieren und Bilder malen, ohne irgendwie Inspiration von außen zu bekommen. Dann merke ich auch immer wieder, wie wichtig es ist, die Zeit, also Zeit zu haben. Also einerseits muss man sich ja natürlich vornehmen, das und das ist jetzt der Moment, wo ich gerne in Flow kommen möchte, denn wir gehen da zum Beispiel ins Studio oder wir spielen Konzert, also dann, das muss man dann ja planen. Und dann gleichzeitig merke ich dann auch, wie wichtig das ist, zwischendurch mal Tage zu haben, wo man halt eben mal nichts macht und wo dann vielleicht auch alle nichts gemacht haben. Und dann, wenn man halt dann wiederum in der Behauptung folgt, die ich gerade gestellt habe, dass man auch andere Menschen dazu braucht, dann muss man natürlich auch irgendwie das Glück haben, dass sich die anderen Menschen dann auch irgendwie gleichzeitig in diesen Zustand begeben können, damit das so gemeinsam passiert. Also insofern hat man es vielleicht doch nicht ganz alleine selbst in der Hand.
Hilft das, wenn alle das Gleiche wollen, die da zusammenarbeiten?
Vielleicht, aber vielleicht hilft auch das Gegenteil.
Inwiefern?
Kann ja auch manchmal inspirierend sein, wenn Leute Unterschiedliches wollen. Und man dann dadurch also jede einzelne Person dann wieder die eigenen Grenzen überschreiten muss, damit überhaupt was Neues passiert. Wenn alle das Gleiche wollen, dann braucht man ja gar keine anderen Leute. Aber dann kann man ja auch wieder selbst das
machen. Also ich glaube, das ist auch das Interessante, dass es eben Wendungen nimmt, wo man sagt, jetzt kommt man erst in den Flow rein, wo es nicht einfach nur geradlinig ist, sondern es bewegt sich. Und ich habe mich gerade daran erinnert, während des Studiums habe ich immer nachts eigentlich geübt. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich selber in den Flow kommen konnte, weil ich war irgendwie auch alleine, hatte Zeit und die Zeit ist dann einfach weg. Ich glaube, es hat vielleicht auch mit der eigenen, ich weiß nicht, Hirnaktivität zu tun, aber man schaltet irgendwie dann ab. Ich habe den Körper immer viel anders gespürt in der Nacht und es ging irgendwie einfach viel, viel besser, da in den Flow zu kommen. Und ich glaube, was ein Killer für den Flow ist, ist volle Tage. Also unmöglich in den Flow zu kommen, wenn man irgendwie fremdgetrieben ist und jetzt musst du hier noch und das noch und unmöglich. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig auch für ein Team, dass man nicht immer die ganze Zeit am Limit ist überall. Und leider sind wir gerade bei uns im Team überall ein bisschen am Limit. Und da merkt man, dass dieser Flow dann darunter leidet, glaube ich. Man aber arbeitet dann mehr Dinge ab und kommt dann eigentlich nicht zu diesem kreativen Flow. Ich glaube, da muss man unglaublich dran arbeiten, dass man diese Rahmenbedingungen schaffen kann, dass dieser Flow irgendwie passieren kann.
Kennen wir auch.
Was kann man dagegen machen? Habt ihr schon Sachen ausprobiert?
Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Es ist mehr eine Frage, manchmal ist man in einer Phase, wo halt gerade viel zusammenkommt und da muss man durch. Aber ich glaube, das Bewusstsein dafür zu haben, dass es nicht der Normalzustand sein kann und dass man wirklich auch eine Kultur hat, um zu sagen, hey, wir können formulieren, das ist zu viel. Also einfach, dass wir nicht alle bei 100% oder bei 110% sind, sondern irgendwie bei 80. Diese 70-30% Flow-Option muss irgendwie vorhanden sein. Und das, glaube ich, ist was, dass man sich dessen bewusst sein sollte, dass man daran arbeitet und ja, eben schaut, dass man nicht konstant fremdbestimmt ist durch irgendwelche Themen, die brennen.
Mhm. Und da kommt man dann auch wieder so zu der Balance zwischen dem selbstgesteckten Zielen und Wünschen, was man so machen kann und der Bereitschaft, eben so Sachen von außen auch reinkommen zu lassen, die vielleicht eben die Wendung annehmen, die den Flow begünstigt, merken wir auch immer wieder, dass das dann oft von den Sachen, die wir uns eigentlich selbst vornehmen, was wir eigentlich so das Jahr so machen wollen, an tollen Konzerten oder Videos oder Visionen verwirklichen, dass dann oft von der Seite so viele verschiedene Möglichkeiten reinkommen, die man noch die man noch machen könnte, wo wir teilweise aber auch so viel Energie dafür im Büro verbrauchen oder dann auch in der ganzen Band, um darüber zu diskutieren, wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das nicht machen, dass man da auch aufpassen muss, sich da nicht zu verzetteln mit so Möglichkeiten und da irgendwie schafft, sich so einen Filter einzubauen, zu sagen, das ist vielleicht gerade eine spannende Möglichkeit, wir machen es jetzt trotzdem nicht und kürzen jetzt auch die ganze Diskussion ab und sagen von vornherein, nee, machen wir nicht. Haben wir gerade gestern gemacht, wo wir eine Anfrage für eine Kooperation mit einem Zucker- und koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk was wir hätten machen können, wo dann auch vielleicht auch irgendwie viel Geld, aber es war auch alles noch nicht klar und so weiter. Und dann steht da, hätte das natürlich auch ganz groß drauf gestanden und dann, naja, aber vielleicht ist das ja so viel Geld, dass wir damit wieder, was weiß ich, unsere nächste USA-Rutsche irgendwie finanzieren können, ist das irgendwie cool. Und da waren jetzt aber auch wieder so viele Unbekannten, dass wir einfach gestern schon gesagt haben, nee, wir schlafen da jetzt nicht noch eine Nacht drüber, wir sagen das jetzt einfach ab, denn dann können wir heute Nacht noch besser schlafen und müssen da nicht jetzt schon wieder uns diese Gedanken drüber machen, die uns eigentlich davon abhalten, von dem wahren Flow, in den wir ja eigentlich kommen wollen.
Wie ist das im Konzert mit dem Flow? Habt ihr Rituale? Habt ihr so, macht ihr so einen Kreis vorher oder irgendwas?
Ja, also wir ganz eindeutig, also bei uns geht's eine Viertelstunde vorm Gig, also geht's wirklich los und alle haben die Jacken an, vorher haben alle ihre Mikrofone schon dann angeschaltet, so dass das alles verbunden ist und dann hat sich bei uns aber so ein Kreis entwickelt, wo wir im Kreis stehen und so ähnlich wie so ein Fußballteam oder so, irgendwie so von unten nach oben und so einen lauten, langen Sound produzieren, der von so hoch geht. Also es dauert so 2 Minuten und ab dann ist eigentlich schon so jeder in seinem Konzentrationsmodus und auch klar, also jede Person braucht da auch was ganz anderes, aber alle haben irgendwie die Situation, dass sie das irgendwie machen können, was sie gerne wollen, entweder mit Instrumenten was machen oder irgendwie nochmal rausgehen in die frische Luft oder dann haben wir ja auch so ein langes Intro, also wir spielen dann ja immer die Matthäus-Passion von Bach da ab als Intro außen und haben auch irgendwann mal das überlegt, ob wir mal was Neues machen sollen, das nicht zu machen. Und dann haben wir gemerkt, dass das, also dass es uns so doll gefehlt hat, dass wir das ab jetzt dann immer weitermachen. Also wir haben da, das sind so 2-3 Minuten. Mhm. Und wenn das losgeht, weiß man, okay, das sind jetzt nochmal die 2-3 Minuten, wo diese Musik läuft, die halt auch noch so ein, ja, irgendwie sowas total Beruhigendes hat. Also ich glaube, erstens ist das in der Musik immer so drin, weil es so eine tolle Musik ist, aber zweitens auch, weil das jetzt für uns natürlich schon so ritualisiert ist. Dann gibt es eben auch so diese ganz bestimmte Stelle in dem Stück. Also wir haben so eine gekürzte Version zusammengeschnitten selber. Und dann gibt es eben die Stelle, wo man weiß, okay, jetzt gehen wir auf die Bühne und dann geht's los. Also das ist extrem ritualisiert bei uns. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir dann auch wirklich in diesen Zustand kommen.
Was ich mir wünschen würde, ist so ein bisschen ein Nachgefühl, dass ich irgendwie brauche nach dem Konzert. Irgendwie, ich kann schlecht nach einem Konzert einfach nach Hause gehen. Oder wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich einfach noch wach, weil es arbeitet irgendwie weiter. Ich kann nicht einfach jetzt dann ins Bett gehen und sagen, das war's. Da versuchen wir jetzt schon so auch ein paar Mal irgendwie nach den Konzerten auch zu sagen, komm, wir bleiben noch, wir spendieren irgendwie Freibier oder so, dass man, und das bringt schon was, weil einfach viel auch Informelles und so Launen losgelassen werden können, die vielleicht sonst nicht so rüberkommen. Und das ist mir irgendwie wichtig. Vor dem Konzert, glaube ich, hat das Orchester natürlich diese Konzentrationsphase, die Vorbereitungsphase. Nach dem Konzert finde ich immer schön, man könnte zusammen wieder landen.
Besprecht ihr sowas und verändert solche Rituale dann gegebenenfalls auch, so wie Tomi das erzählt hat mit der Matthäus-Passion am Anfang, so dass ihr feststellt, na, das ist ein bisschen alt geworden, das funktioniert nicht mehr, vielleicht kommt der Konzertmeister jetzt 5 Minuten früher schon alleine auf die Bühne oder was auch immer. Also
schwierig zu sagen. Also wir sprechen sehr viel mit den Orchestermitgliedern über diese Themen, weil sie, glaube ich, irgendwie auch auf der Suche sind. Es beginnt schon bei der Kleidung. Also wir sind schon seit 1,5 Jahren dran, den Frack zu überdenken. Und lustigerweise, praktisch alle sind eigentlich dagegen, aber die gute Alternative zu finden, ist gar nicht so einfach. Und dass das auch dann für jeden irgendwie passt.
Was würdest du ihn anziehen, Tomi? Du hast einen ganz guten Riecher für Bühnenklamotten eigentlich.
Ja, also ich mag auch das Traditionelle schon. Also ich freue mich natürlich auch, wenn ich ins so ein Konzert gehe und die sind da im Frack. Also das ist ja schon auch so ein bisschen Glamour. Also
ja.
Wenn ich in die Kirche in den Gottesdienst gehe, dann freue ich mich auch, wenn der Pastor da so eine Robe hat. Also wenn schon, denn schon. Gewisse Traditionen, finde ich, sind ja auch manchmal so. Haben ja auch irgendwie so was Schönes und was Feierliches und was Besonderes irgendwie. Also auch wenn man in die Oper geht und dann sind da alle so, also auch das Publikum ist so ganz schick gemacht, denke ich irgendwie, der eine Seite in mir findet das albern und eine andere Seite in mir denkt auch, ja, irgendwie, deswegen geht man ja auch in die Oper.
Aber es ist ja schon sehr schwer, in so einem Orchesterkollektiv an Strukturen zu rütteln. Welche gibt es, wo du am meisten Schwierigkeiten mit hast, dass sich da so wenig in Bewegung setzen lässt?
Es gibt diese Hierarchien. Es gibt den oder die Dirigentin, den Dirigenten, dann gibt es den ersten Konzertmeister, dann gibt es den zweiten. Dann gibt es die einzelnen Stimmführer, dann gibt es die Stellvertretenden und dann gibt es noch im Tutti viele Musikerinnen und Musiker. Und ich glaube, es ist so eine Balance zwischen einerseits verstehe ich total, dass es irgendwie eine Struktur braucht und das ist, glaube ich, auch gut so. Die Frage ist wieder mehr, wie die gelebt werden und was diese Positionen wirklich bedeuten. Und da habe ich jetzt gerade in den letzten 2 Wochen ein paar wieder Erlebnisse gehabt, auch auf dem Deutschen Orchestertag, wo ich gemerkt habe, dass viele Dinge einfach gewachsen sind, irgendwie überliefert, wirklich so überliefert, aber gar nicht festgeschrieben sind, auch bei Verträgen. Also es heißt, man ist irgendwie Stimmführer, aber was das genau bedeutet, welche Aufgabe, und dann wird immer sehr stark getrennt zwischen, ja, musikalisch kann uns diese Person irgendwie ja, Anweisungen geben, aber sonst gar nichts. Und das ist irgendwie extrem schwierig, weil musikalisch und, ich sag mal, stilistisch, Geschmack, menschlich, ist dann irgendwie sehr schnell auch eins. Und glaube ich, da eine Balance zu finden oder eine gute Art, nicht die Struktur jetzt per se zu verändern, das fände ich grundsätzlich auch toll. Also ich meine, ich fände es irgendwie schön, es gäbe ein Orchester, wo man sagt, der Lohn, es geht ja häufig dann sehr schnell auch um Geld, weil diese Positionen sind abhängig von gewissen Zulagen und so weiter. Das heißt, es geht um Bezahlung. Aber wenn es jetzt auch ein Modell gäbe, wo man sagt, also liebes Orchester, jetzt nicht hinhören, es geht nicht um unser Orchester, sondern generell einfach als Modell, dass man sagt, jeder hat irgendwie einen Grundlohn, aber innerhalb von diesen Gruppen, ob jetzt der erste Bassist immer der erste Bassist sein muss, weil er halt der erste Solobassist ist, macht das musikalisch immer Sinn, weil jeder dieser Musiker oder Musikerin hat eine Biografie, hat persönliche Interessen. Und wenn wir dann irgendwie ein kubanisches Projekt spielen, ein Crossover-Projekt, und sage ich mal, der dritte Bassist ist ein Experte, hat in Kuba studiert und spielt dann aber am dritten und kann dann nicht leiten, ist das irgendwie musikalisch fragwürdig zumindest. Da, ich finde immer, die beste Person muss dann irgendwie für dieses Projekt irgendwie leiten können. Und das geht in diesen Strukturen nicht, wo ich manchmal das Gefühl habe, gehen da musikalische Qualitäten verloren, die man vielleicht anders nutzen könnte.
Ich glaube, das hat noch eine andere Dimension auch. Ich glaube, es hat auch die Dimension von in andere Rollen schlüpfen und aus der Perspektive mehr und besser verstehen, wie es sich für den anderen anfühlt, wenn er dort sitzt. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Gerade wenn du dieses Führen, diese Führungsposition und die Folgeposition im Tutti ansprichst, ich glaube, das ist für beide Seiten vielleicht manchmal schwierig, immer zu folgen oder auch immer zu führen, die Leute, die da so schwer zum Folgen zu bewegen sind. Und ich glaube, da könnte das auch helfen. Manchmal sind die in der Sitzordnung ja auch noch festgeschrieben. Da sitzen die Dienstältesten, sitzen am weitesten vorne. Also erst kommen die Führungspositionen in ihrer Hierarchie, dann kommen die Dienstältesten ganz vorne und die jungen Leute sitzen hinten neben der Harfe im Graben.
Ja.
Und es gibt ganz andere Modelle, wo die Leute wild durcheinander wechseln zwischen erster und zweiter Geige.
Genau, ja. Es ist auch eine Integration von, sag ich mal, Personen, die neu im Orchester sind, wenn die dann einfach immer zuhinterst sitzen, und das ist bei uns überhaupt nicht so. Das finde ich super, auch wie die Konzertmeister und die Stimmführer das immer mischen. Wir sind auch ein kleines Orchester, man kann sich auch nicht so gut die ganze Zeit verstecken. Also wir sind 8 erste Geigen, das heißt, jede muss spielen und wird auch gehört, und das finde ich, spürt man auch. Aber das war für mich auch wirklich so ein bisschen am Anfang ein Schock, diese Trennung zwischen Management und Orchester. Ich habe es wirklich nicht verstanden, was das ist, weil als ich begonnen habe, habe ich gedacht, ich bin Orchester, weil ich habe ja die Aufgabe zu schauen, dass alles gut funktioniert, dass die tolle Rahmenbedingungen haben. Aber dass man dann so ein bisschen so mal gespürt hat, also nee, Orchester bist du nicht. Ja, natürlich, ich sitze nicht auf der Bühne. Das hat sich extrem verbessert. Das glaube ich, spürt man auch so ein Gemeinschaftsgefühl, weil man ist eine Institution, egal ob man auf der Bühne ist oder irgendwo im Marketing arbeitet. Am Schluss geht es um die gleiche Vision, Institution. Und das ist so auch eine Struktur, wo ich glaube, da hilft es, wenn man daran arbeitet, dieses Gemeinschaftsdenken.
Also weil man hat schon gemerkt, ich mag so die Tradition mit dem Frack und ich bin auch ein ganz klein bisschen neidisch, dass es da bei euch im Orchester eben so klare Strukturen gibt, die überall gleich sind, weil man dann einfach, dann wüsste man, so macht man das und dann kann man, wenn das alles irgendwie man doof findet, erstmal auf die Struktur schimpfen und dann ist das ja super, weil dann ist ja die Struktur.
Gibt einen Feind auch, ne?
Genau. Schuld. Und bei uns, wir machen das irgendwie, müssen uns ja selber ausdenken, wie jetzt unsere Struktur ist, was natürlich auch der Vorteil ist, dass wir dürfen uns ja selber ausdenken. Und dieses Ding, das Management und Bandmitgliedschaft bei mir im Zusammenfließen, das hilft wahrscheinlich schon für gewisse Teile, weil natürlich alle aus der Band sich so einigermaßen darauf verlassen können, dass ich jetzt keine Entscheidungen treffe, die dazu führen, dass unsere Reise so furchtbar wird, zum Beispiel, dass es gar nicht auszuhalten ist. Mhm. Gleichzeitig kann das natürlich dann schon mal schnell passieren, dass Entscheidungen getroffen werden bei uns in unserem Management-Team, was dann auch ein bisschen größer ist, oder eine Booking-Agentur, was sich die ganze Gruppe eine Stunde irgendwo warten muss oder so, wo dann natürlich schnell gesagt wird, ja, das ist ja klar, das haben die da vom Management irgendwie so verbockt und wir müssen das jetzt hier ausbaden, aber denen ist das ja auch egal, so ungefähr. Und was natürlich überhaupt nicht stimmt, die machen sich dann auch wahnsinnige Gedanken und irgendwo an der Stelle ist was passiert, was vielleicht auch niemand beeinflussen konnte oder wie auch immer. Und dann gibt es schon die Kommunikationsarbeit, die wichtig ist, dass man sagt, das ist nicht die und wir, sondern das ist ein Ding, was wir alle hier zusammen sind. Und wenn man dann irgendwie wochenlang auf Tour war und das ganze Reiseding dann auch manchmal eben strapaziös ist, kann das natürlich dann sein, dass man denkt, oh, jetzt ist dann schon wieder, gestern ist das passiert und heute ist das passiert. Nehmen die denn etwa gar keine Rücksicht auf uns? Und dann kann so ganz schnell aus so einer Verkettung von Zufällen eben so ein Gefühl entstehen, dass es die gibt und wir, und wo es einfach ja total wichtig ist, dass man sich ja immer wieder dafür einsetzt, dass man an die positive Absicht glaubt. Also das ist eigentlich mein Kernglaube.
Kann man auch lernen, mit Fehlern irgendwie anders umzugehen? Weil es sind ja wahrscheinlich nicht nur Zufälle, die passieren, sondern vielleicht auch mal wirklich ein Fehler. Aber dass man lernt, auch das irgendwie aufzunehmen, daraus zu lernen, aber trotzdem so eine Fehlerfreundlichkeitskultur vielleicht zu etablieren.
Absolut. Also ich meine, das ist ja auch das, was ob im Management oder im Orchester. Also eine Fehlerkultur, ich finde, das ist auch immer noch, niemand geht auf die Bühne und spielt absichtlich einen Fehler, oder? Also wenn mal was passiert, dann sollte man sich vielleicht bewusst sein, dass es auch am nächsten Konzert einem selber passieren kann oder irgendwas. Also genauso wie eben im Management. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, auch Fehler zuzugeben und zu sagen, also ich meine, das ist ja auch, da habe ich zweimal komplette Gegenbeispiele erlebt von Dirigentinnen und Dirigenten, die sich verschlagen und sagen, hey, sorry, my bad, und renommierte Personen, oder, die einfach das kommunizieren, und andere, die dann irgendwie abbrechen und dann gleich auf andere gehen, und da ist es dann halt vorbei, oder, weil das Orchester merkt sowas sofort, und das ist wieder die Frage, wie geht man selber damit um. Und ich finde auch, man muss auch die Größe haben, wenn man sagt, auch im Management, jetzt haben wir was falsch eingeschätzt und das haben wir gelernt, bitte. Also ich glaube, Kommunikation ist extrem wichtig, dass eben auch nicht dieses Gefühl irgendwie brodeln kann und lange irgendwie dann sich in etwas, entwickelt, wo man dann auch größere Probleme hat, das zu lösen. Aber einfach zu sagen, hey, da ist uns ein Fehler passiert, Entschuldigung, sollte nicht passieren, weil das baut auch Vertrauen auf, dass man das sagen kann. Und das ist schon auch noch ein Thema, wo man dran sicher auch arbeiten kann, wie geht man mit diesem Scheitern, mit diesem Fehler oder Scheitern um. Wir sagen bei uns häufig, ja, bei uns stirbt niemand, wenn mal etwas schief geht.
Das ist aber ein ganz spannender Punkt. Wir versuchen alle irgendwie keine Fehler zu machen. Sowieso, alle Menschen versuchen das wahrscheinlich. In der Klassik haben wir, glaube ich, einen Bereich, der zu einem gewissen Teil auch davon lebt, zumindest im Image, dass das Leute sind, denen keine Fehler passieren. Das ist ein Bereich, in dem absolute Perfektion gepflegt wird. Das schwebt schon über dem Ganzen, oder?
Vielleicht, eben. Ich bin da ganz, ganz anders geprägt. Als Schlagzeuger im Jazz passiert aus einem Fehler etwas, was du vorher nie gespielt hast und fängst das auf. Das ist in der Klassik was anderes, weil du hast den Notentext. Wenn was falsch ist, ist es falsch. Im Jazz passiert was draus. Also das ist irgendwie, das ist ja auch wieder eine Kreativität, die dann damit verbunden ist. Manchmal machst du dann, wiederholst du das nochmals, also Fehler. Eben, es ist einfach das, was nicht so ja, geklungen hat, wie du das vielleicht wolltest. Aber dann wiederholst du es nochmals und wiederholst du es nochmals und machst da was draus. Und das geht natürlich in der Klassik nicht. Aber ehrlich gesagt, ich habe mal eine Aufführung vom Sacre gehört, Sacre du Printemps. Das ist mein absolutes Lieblingsstück. Und es war so perfekt gespielt. Ich habe es nicht, die Zeit war vorbei und ich habe es nicht gehört. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt gerade passiert? Jetzt war das eines der tollsten Orchester, diese Aufführung war absolut perfekt und es hat mich null berührt. Deshalb, nee, es soll nicht perfekt sein, es soll leben, es soll was passieren, man soll Risiko nehmen und Fehler passieren ja vielleicht auch, weil man ein Risiko nimmt und hier mal die extra, mal etwas versucht und wenn man auch vielleicht so eine Kultur hat, dass man sagt, hey, wir lassen das zu, aber es gibt dann halt einfach eben vielleicht diese Flow-Momente, weil irgendjemand etwas initiiert. Und ich glaube, das sind auch die Dirigentinnen und Dirigenten, die vielleicht auch besser irgendwie ankommen, weil die vielleicht auch mal loslassen und Momente geschehen lassen und nicht einfach immer alles kontrollieren wollen. Und also ich bin für mehr Imperfektion. Ich glaube schlussendlich für ein Publikum, und ich glaube, wir müssen auch über das Publikum nachdenken, weil wir spielen nicht einfach nur für uns, sondern wir spielen für ein Publikum. Und was überträgt sich am Schluss? Was spürt das Publikum? Ist es ein Kollektiv, das sich, das lebt, das sich anschaut, das interagiert, das kommuniziert, das lebt und dann vielleicht irgendwo mal nicht zusammen ist, weil es Risiko nimmt, oder ist es das perfekte, klingende, perfekt funktionierende, ich weiß nicht, Kollektiv? Ich bin der Überzeugung, dass es zu 99% das Kollektiv ist, das lebt, das Risiko nimmt und dann vielleicht nicht alles tadellos ist, obwohl es irgendwie auch schon tadellos ist, aber ja, ist schwierig zu erklären, weil ich will nicht sagen, dass weniger Perfektionismus besser ist, aber ich glaube, das Leben und das Mutigsein und das Zulassen viel mehr mit dem Publikum sich verbinden kann als das andere.
Jetzt auch die ganze Zeit so gerattert, wie ist das bei uns eigentlich so mit Fehlern und so und ne, ja, so dem Grad zwischen Perfektion und Nicht-Perfektion. Und also ich mag übrigens das Wort Fehlerfreundlichkeit, was du vorhin gesagt hast, das habe ich vor kurzem zum ersten Mal gehört. Irgendwo fiel eben auch das Wort Scheitern. Und wir haben als Gruppe mal so einen Improvisationstheater-Kurs auch gemacht, auch immer wieder bei einer Improvisationstheater-Regisseurin, Mareike König. Und die hat uns eben auch so die drei Grundsätze des Improvisationstheaters beigebracht. Und einer davon ist Scheiterheiter. Also und da habe ich das Gefühl, da sind wir oftmals auch wirklich gut geworden. Und ich kann mich an, ja, eigentlich an zahlreiche Situationen erinnern, wo wir, also auch auf der Bühne, wo einfach jemand sowas irgendwie so verhaut und wir uns aber angucken und wir strahlen uns irgendwie an, weil es irgendwie auch ein bisschen lustig ist. Dass, oftmals sind es auch gar nicht die schwierigen Sachen, sondern die irgendwie diese, das, was irgendwie 100-mal geklappt hat. Und dann macht jemand das irgendwie so total anders. Und dann irgendwie lachen wir uns auch darüber tot. Und ich glaube auch, dann, was interessiert das Publikum? Ich glaube, die interessiert mehr, dass da Leute auf der Bühne sich gegenseitig anstrahlen und haben vielleicht gar nicht gemerkt, dass da irgendwie ein Fehler war, weil es eben nur ein vermeintlicher Fehler war. Und auch wenn sie es hören, dann ist es irgendwie auch so. Ich meine, die kommen ja bei uns, weil sie wollen, weil die zugucken wollen, wie so eine Brassband versucht, so perfekt wie möglich so elektronische Musik nachzuempfinden. Also wir versuchen es ja auch nur. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann halt auch merkt, okay, die versuchen das und die geben ihr Bestes, aber hier und da hört man auch nochmal, dass es eben doch echte Instrumente sind und dass da doch mal so ein Kickser dabei ist, dann ist das, ja, ist das, glaube ich, einfach Teil dieser ganzen Faszination. Und deswegen habe ich auch jedes Mal das Gefühl, also ich freue mich am Ende total eines Konzerts, wenn ich so relativ fehlerfrei gespielt habe. Aber ich kann mich eigentlich an kein Konzert erinnern, wo ich wusste, heute habe ich überhaupt keinen Fehler gemacht. Mhm. Also ich warte auf den Tag eigentlich sehnsüchtig und würde gerne, dass es so jeden Tag so wäre. Aber irgendwas ist so immer. Also irgendwas ist so immer. Und manchmal denke ich aber auch so, geil, dann heute habe ich eigentlich richtig gut gespielt. Aber ich weiß trotzdem noch, irgendwas war so. Und immer wenn was ist, denke ich, ey, das gehört einfach auch da. Das gehört dazu. Und wir sind alle irgendwie nur Menschen. Und ich hatte auch in meinem Studium einen tollen Klassiklehrer, Eckhard Schmidt, der hier Solotrompeter ist in einer Staatsoper in Hamburg. Und der hat das auch irgendwie so, der hatte auch so eine schöne Philosophie zum Fehler machen, dass er irgendwie, wenn er so einen Ton verhauen hat, dass er meinte, und dann, also bei uns Trompetern hat es ja auch mit Luft zu tun. Und dann gebe ich erst recht Luft und dann freue ich mich schon auf den Ton, den ich danach auch verhaue. Anstatt dann eben so, oh Gott, also weil oftmals nimmt man sich dann so zurück und spielt dann noch vorsichtiger und dann passieren erst recht noch viel mehr Fehler und das ist ja dann halt egal. So, ich mache dann so weiter. Und das habe ich mir irgendwie, also das hat mich geprägt und das versuche ich auf jeden Fall auch weiter so einzunehmen. Also, dass man sich davon dann nicht irgendwie verunsichern lässt, sondern einfach weiter, bam, das ist ja einfach Teil des Theaterstücks heute, dass es an dieser Stelle diesen Kickser gab und ich mache jetzt einfach trotzdem weiter. Und da, also dafür sind wir halt da und dass wir diese Fehler auch machen, das kann man dann vielleicht auch auf alles übertragen. Also auf am Ende Fehler, die nicht nur jetzt im Konzert passieren, sondern die außerhalb auch irgendwie passieren können. Und dass man irgendwie darauf vertraut, dass alle so gut wie möglich versuchen, aber wir halt auch alle nur Menschen sind.
Aber wie kann man quasi so eine Haltung oder eine Stimmung, Fehlerfreundlichkeit verbessern? Habt ihr einen Kodex mal irgendwie formuliert oder sowas in die Richtung?
Ja, also wir haben an sowas gearbeitet, der hängt auch, in unserem Konzerthaus. Es war auch ein Thema, dass das ausgehängt wird, aber das sind nur drei Sätze mal. Der ist ein bisschen ausführlicher, aber für uns haben wir diese drei Sätze aufgehängt. Und ich glaube, das ist schon ganz gut, weil man dann auch, sage ich mal, die vielleicht ein bisschen leiser sind, die können auch sagen, hey, aber wir haben doch gesagt das und
was habt ihr denn gesagt? Was steht da drauf?
Dass man wertschätzendes Feedback, also auch kritikfähig, aber wertschätzend das positioniert, dass man nicht über Dritte spricht, die nicht anwesend sind. Ja, dass wir einfach respektvoll miteinander umgehen. Das ist relativ basic, aber es hat schon was gebracht. Ich glaube, das Wichtigste daran ist, ein Vertrauen zu haben zueinander. Wirklich einfach einander vertrauen. Das ist gar nicht so einfach in diesen Konstellationen. Aber einfach irgendwie das Gefühl zu haben, wir arbeiten am Gleichen. Eine Vertrauenskultur und nicht eine Misstrauenskultur. Und das ist das größte Thema, so ich das jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren gesehen habe, in Orchestern: Vertrauen. Und das ist viel Arbeit.
Ja, ja, unterschreibe ich. Vertrauen.
Ja.
Also was wir von unserem Improvisationstheater, das sind eben drei knackige Sätze, die für die Bühne gelten und wo wir merken, das hilft uns danach.
Nämlich heiter, scheitern.
Also scheiter, heiter. Das zweite ist ja, ja und, statt ja, aber. Also wenn jemand irgendwas sagt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich schenke dir diese Rose und du sagst, hä, das ist doch gar keine Rose. Mhm. Das wäre sozusagen nicht so produktiv für das Improvisationstheater, aber wenn du sagst, ah, ja, danke für die Rose und ich stecke die jetzt in diese Blumenvase oder so. Also, dass man irgendwie.
Genau, nicht abbricht, oder?
Genau, nicht abbricht, sondern nicht sagt, das ist falsch, was du sagst, sondern, aha, das, was du sagst, ist erstmal richtig.
Ja.
Ich füge vielleicht noch was hinzu, aber sage nicht so, das stimmt nicht. Also, das ist das zweite, ja und. Und das dritte ist, den anderen oder die andere gut aussehen lassen.
Mhm.
Also, wenn man auf der Bühne nicht weiß, also wie. Was soll ich denn jetzt eigentlich mit mir machen? Wo soll ich jetzt, wie soll ich mich verhalten? Wo soll ich hin? Und dann kann man sagen, okay, ja, ich bemühe mich jetzt einfach, dass mein Gegenüber gut aussieht. Dann sehe ich sofort auch natürlich schon irgendwie viel besser aus. also das bezieht sich ja eigentlich aufs Improvisationstheater, aber das merken wir auch, dass es eigentlich auch hinter der Bühne, auch im Zusammensein, kleine Tricks sind, so für ein schönes Miteinander. Und sowas wie wertschätzende Kommunikation und Respekt natürlich automatisch irgendwie einschließen.
Wie führt man das dann im Alltag fort? Es gibt natürlich immer diesen Moment der Genese, wo man im Kollektiv auf solche Regeln zum Beispiel kommt oder sagt, wir wollen uns ja auf eine bestimmte Art zum Beispiel zueinander verhalten. Dann gibt es aber dann 6 Wochen später im Alltag trotzdem einen Moment, wo man sich schwarz ärgert und sagt, ja, aber es war nicht okay. Mhm. wie kann man das verstetigen? Wie kann man das erhalten?
Es ist ständig Arbeit, wie in einer Beziehung in einer Partnerschaft oder so. Es ist genau das Gleiche, nur mit 50 oder 70 Personen. Es ist eigentlich ziemlich anspruchsvoll, weil man ist ständig dran, das Ganze auch wieder, ich glaube, sich selber auch zu hinterfragen, nicht das Gefühl zu haben, ja, man macht das selber immer gut, sondern zu sagen, dann eben wieder auch zugeben und sagen, hey, das habe ich jetzt selber nicht gut gemacht. Das entkräftet das auch ein bisschen, zu sagen, ja, man darf auch mal was falsch machen und einfach nicht gerade eskalieren lassen, sondern zugeben, ja, das stimmt, das habe ich jetzt selber nicht gut gemacht, muss ich mich auch wieder besser dran nehmen. Ja.
Muss man auch loslassen lernen, weil wenn man jetzt so an dieser Kultur zusammenarbeitet und Orchesterverträge sind oft auf Lebenszeit, das heißt natürlich, wenn sich jetzt 90% entscheiden, zusammen zu wachsen, aber manche eben nicht, wie geht man damit um? Oder auch für sich selbst, man kann ja auch selbst merken, es passt für mich nicht mehr, aber also meine Frage ist eigentlich, müssen wir mehr in so eine veränderungsfreundliche Kultur kommen, statt so ein Festhalten an Bestehendem des Festhaltens wegen.
Ja, die Frage ist halt wirklich, ich glaube, man muss das Warum erklären können. Das ist extrem wichtig, weil nur Veränderung, weil Veränderung, da verstehe ich, wenn das verunsichert oder man fragt, was soll das jetzt? Aber ich glaube, wenn man erklärt, warum, und eben wir haben ja auch einen Leitbildprozess gestartet, der hat sich ein bisschen jetzt verzögert, aber einfach, da merkt man dann plötzlich schon, dass viele doch auch das Gleiche wollen und dass man auch merkt, doch, wir müssen uns ein bisschen bewegen und dann merkt man ja auch, dass diese Bewegung nicht von alleine passieren kann und dann ist man sehr schnell bei dem Warum, dass man sagen kann, ja, aber wir haben doch gesagt, wir wollen irgendwie für die ganze Stadt da sein, bedeutet ja, dass wir auch das Programm irgendwie entsprechend verändern müssen. Und was bedeutet das konkret? Das bedeutet eben, dass wir vielleicht auch aus unserer Komfortzone 4-5 Mal gehen. Das kommt dann automatisch irgendwie mit sich. Aber ich glaube wirklich, Change macht nur dann Sinn, wenn man auch das Warum absolut gut erklären kann.
Was ist euer Warum?
Ja, ich glaube, das Warum, das bewegt sich dann natürlich schon auch zwischen zwei Polen, nämlich dem Pol einfach Kunst machen und einfach einen tollen Abend beim Publikum, aber eben auch, also bei uns gibt es die Verträge auf Lebenszeit nicht, aber schon der, vielleicht den Wunsch, das gemeinsam auch als Beruf weiterzumachen. Also da habe ich natürlich auch so ganz, ganz andere Fragen, die sich stellen. Also wie schaffen wir das auch zu einem Arbeitsplatz zu machen für so viele Leute? Also das muss man natürlich auch irgendwie mitbedenken. Kann man natürlich nicht sagen, es geht jetzt nur um die Kunst, sondern das muss man irgendwie mitbedenken. Und insofern gibt es da vielleicht zwei Warums, zwischen denen man so eine Balance herstellen muss. Also wir haben mal früher uns als Ziel gesetzt, so total erfolgreich zu sein, so ein Phänomen wie Kraftwerk zum Beispiel zu werden in Deutschland. Und dann haben wir aber gemerkt, eigentlich ist es noch, es gibt noch ein viel höheres Ziel, nämlich dass wir eigentlich eine, wir haben es mal genannt, eine fröhliche Reisegruppe, man kann auch sagen, eine zufriedene Reisegruppe sind. Also das steht ja eigentlich noch da drüber. Also was bringt uns das, wenn wir jetzt irgendwann so bekannt wie Kraftwerk mal sein sollten, wenn das gar keinen Spaß macht. Und das ist eigentlich das Ziel, was so über allem steht. Also dass wir so eine Gruppe sind von Leuten, die so gemeinsam Fun haben und sich gegenseitig was geben können und gemeinsam im Flow sein können. Und dann kommt eigentlich als nächstes erst, dass das Publikum damit auch happy ist. Natürlich brauchen wir das Publikum, damit das Ganze überhaupt läuft. Also
so ein paar habt ihr auch, ne? Ich glaube, so 55 Millionen Klicks hat ein Track auf YouTube.
Ja, genau. Das ist schon mal gut. Und dann noch wichtiger sind die halt zum Konzert kommen und sich da ein Ticket kaufen. Also wir denken natürlich viel mehr so, als ihr vermutlich im Klassikbereich. Da geht es ja noch mehr irgendwie darum, auch so eine gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen. Und Stadt gibt Geld. Und da muss man wahrscheinlich anderen Zwängen folgen. Und wir müssen aber zusehen, dass da Leute Tickets kaufen und dass die Festivals uns buchen. Insofern, das ist natürlich irgendwie so ein also rein wirtschaftlich gedachtes Ziel, aber wovon wir abhängig sind. Und dass wir da irgendwie lachende Gesichter haben und da so eine gemeinsame Resonanz schaffen. Aber am Ende macht es nur Sinn, wenn wir eine fröhliche Reisegruppe sind.
Wir hatten ja das Orchester der Zukunft erwähnt. Hättest du so drei kurze Gedanken, was das ausmachen würde?
Also ich wünschte mir manchmal, dass man mehr Zeit hätte. Ich glaube einfach, dass wir noch viel, viel mehr aus gewissen Werken rausholen könnten, wenn wir mehr Zeit hätten. Das Lustige ist, ich hätte es ja im Griff, also ich könnte sagen, nicht alleine, aber zusammen mit den Musikern und Musikern einen Weg zu finden vielleicht. Und ich bin mir sicher, es wäre ein Wunsch von gewissen Dirigentinnen und Dirigenten zu sagen, hey, das schaffen wir eigentlich fast nicht mit diesen 5 Proben und einer Generalprobe. Aber irgendwie so da mehr, ich sage jetzt mal, auch in die Tiefe gehen zu können, proben, bis es dann wirklich lustigerweise eben dann wirklich perfekt ist, aber auf einer anderen Art irgendwie. Also vielleicht auch eben weniger Output dafür, mehr in die Tiefe. Das Zweite wäre eine andere Form von Einbezug von den Persönlichkeiten im Orchester. Ich meine, das gibt es ja teilweise schon. Jemand macht vielleicht noch Notenwart, jemand macht noch ein bisschen das, aber dass das einfach noch breiter werden kann, dass man sagt, oh, dieses Talent ist spannend, wir haben Mittel, das zu entwickeln und auch zu unterstützen. Also, dass wir auch als Arbeitgeber nicht einfach nur sagen, hey, du spielst bei uns hier ein Instrument, sondern wir haben von dir gehört, dass dich das interessiert, können wir dich bei diesem Weg unterstützen und irgendwie ja auch finanziell deinen Weg mit unterstützen, dass du vielleicht noch eine andere Schiene hast. Das fände ich unglaublich spannend, die Menschen im Orchester als Arbeitgeber auf ihren anderen Wegen zu stützen. Und das Dritte, was ist das Dritte? Noch viel mehr in der Gesellschaft zu sein. Also viel mehr gespürt zu werden, nicht einfach nur als Klangkörper irgendwo auf der Bühne, sondern als Akteur, als Gestalter der Stadt, in der man spielt, als Kommunikator, als Dialogpartner. Einfach, dass man nicht einfach ein Gefühl hat, ja, die spielen da in ihrem Saal. Und ich meine, wir wachen ja auch so viel, nur es wird leider manchmal immer noch nicht wahrgenommen, dass 5000 Kinder da jedes Jahr rein und raus gehen. Aber eben, es gibt noch ganz viele andere solche Schnittstellen. Und das ist dann wieder eine Frage der Planung. Für was wenden wir unsere Dienste, sage ich jetzt mal, auf? Für was werden die verwendet? Aber so diese drei Themen fände ich spannend und eigentlich wichtig, das umsetzen zu können.
Schöne drei Punkte, also zu denen nicht allen drei kann ich da sehr relaten, glaube ich. Also erstens das mit der Zeit, wie wichtig das eigentlich wäre, dass man sich mehr Zeit nimmt für alles und auch dafür gemeinsam eben in See zu springen. Und die Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, eben auch ein wichtiges Thema. Also dass alle in der Band irgendwie auch eine Möglichkeit haben, sich einzubringen darüber hinaus, über das einfach nur das Instrument spielen. Und dass das alle eben auch wahnsinnig gerne wollen und machen, glaube ich. Und eben dieses gesellschaftliche Einbringen ist eben auch sowas, worüber wir uns auch immer wieder Gedanken machen, auch im Kollektiv. Also was können wir eigentlich bewirken über das reine Musikmachen hinaus, damit, dass es jetzt so, dass wir ja in der Öffentlichkeit stehen und ob wir es wollen oder nicht, eine Vorbildfunktion haben. Und was kann man da in die Gesellschaft dann auch zurückgehen? Da kommt dann auch wieder Thema 1 dazu. Wann nimmt man sich mal die Zeit, darüber zu sprechen? Und so, insofern ist, glaube ich, der erste Punkt, so die Zeit zu haben und mal durchatmen zu können und auch mal irgendwie, ja, also gemeinsam in See.
Oder zusammenatmen, oder?
Zusammenatmen, genau. Und gemeinsam in See hüpfen finde ich eigentlich so ein schönes Beispiel. Also irgendwas, was eigentlich jetzt erstmal gar keinen Sinn
macht.
Sinn ergibt und dadurch aber so einen echten Sinn schaffen.
Das war des Pudels Kern, heute mit Thomas Burhorn und Dominik Däuber. Wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz.
Die Partner von des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, das Festspielhaus Baden-Baden, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Beethovenfest Bonn, BASF Konzerte, das Musikkollegium Winterthur und das Bruckner Jubiläum 2024. Co-Produktionspartner ist WDR3, das Kulturradio. Außerdem danken wir sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Musik.